Guten Morgen miteinander. Wunderschön, je ne savais pas qu'on a des amis en français ici. Hein? Vous arrivez à comprendre l'allemand, ça va? Die russische Übersetzung ist übergeben. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Gut. Kannst du mir noch einschalten, bitte? Das Grußwort ist aus der Herrnhuter. Es ist aus Matthäus 14, 23. Und wir lesen da, wenn ich den letzten Satz anknüpfe, und am Abend war er dort allein. Wir wollen heute auf Jesus ganz alleine schauen. Es ist so, und vielleicht werde ich dann, wenn ich den Predigtitel, ich verstecke das noch ein bisschen, dann zeigen werde, werde ich dann vielleicht bei dem Einzelnen oder anderen so ein Stirnrunzeln, vielleicht sogar ein leises Gähnen herausfordern. Es tut mir leid und es geht zwar darum, es geht mir ein bisschen als Nachruf auf Weihnachten 22. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wie ihr ins Jahr auch eingestiegen seid, ins 23. Für mich war Weihnachten 22 sehr leer. Es war irgendwie, es ging mir zu schnell alles zusammen. Das ist eine generelle Feststellung, die ich mache. Und es ist so, wir haben ja kaum den Christbaumschmuck versorgt, also in die Kisten gemacht und da sind wir schon auf dem Weg im Expresszug Richtung Passionszeit. Und ich weiß, das ist jedes Jahr so, aber irgendwie habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr Mühe gehabt, vielleicht hat es mit meinem Alter zu tun. Und ich habe mich dann nachträglich gefragt, ich hätte ja eigentlich allen Grund, um mich seinetwillen an Weihnachten so zu freuen. Und wir haben eine Bekannte von uns, eine Gute, die hat dieses Unbehagen an Weihnachten und sie kann gar nichts mit dem Glauben anfangen. Sie muss sich x Diskussionen mit mir gefallen lassen. Sie schüttelt immer den Kopf. Und sie hat das ein bisschen auf den Punkt gebracht, als wir mal auf Besuch waren. Da hat sie gesagt, weißt du, ich habe diese elende Weihnachtsmannsgeschichte mit diesen Plastikstiefeln und Schokoladen drin und diesen Räubergeschichten vom Kamin hinunterklettert. Ich habe die so satt, das macht mir die Weihnachtsstimmung kaputt. Und ich habe darauf dann mir überlegt, wir knüpfen doch mal zusammen da an. Und es ist doch so, dass wir alle generell so tendenziell die schlechteren, die unschönen Sachen so gerne ein bisschen unter den Teppich kehren. Wir haben nicht so eine Kultur, wo wir austauschen. Und wir sehnen uns nach Schulterklopfen. Auch wir als Kinder Gottes haben einen Drang zur Harmonie und eben diesen Hang, eigentlich alles nur so ein bisschen positiv zu sagen. Ich möchte das jetzt nicht überziehen. Aber ich habe festgestellt, dass wir uns dabei auch hinreißen lassen, Jesus ein Stück weit zu reduzieren. Wir laufen nämlich Gefahr mit solchen Pseudo-Ansätzen, wie zum Beispiel, dass die Kirche und die Gemeinde hat den Auftrag, der Kitt der Gesellschaft zu sein, in jedem Fall, und vergessen oft darüber, was wirklich unsere Aufgabe als seine Kinder ist. Wie unser Umgang mit den Veränderungen, gesellschaftlichen Herausforderungen sind, was letztendlich den Kern unseres Glaubens ausmacht. Aber lasst uns mal kurz beginnen, ganz nüchtern und rational zurückzuschauen über die vergangene Zeit und eben über Dinge ein bisschen zu sprechen, über die wir nicht so gerne sprechen. Die Pandemie hat fast 8 Milliarden Menschen für Monate weggesperrt, hat weltweit Millionen Todesopfer gefordert. Und die wirtschaftlichen Schäden sind bis heute noch nicht absehbar. Viele Gesellschaften bis tief hinein in die Gemeinden unseres Heilandes sind tief gespalten. Über Corona-Maßnahmen, über Impfen und Nicht-Impfen. Es ist ein Riss entstanden. Und es ist einerseits dieser Streit und auf der anderen Seite sind es abstruse Verschwörungstheorien. Und es ist ein sprichwörtliches Durcheinander. Es macht sich eine Ratlosigkeit breit in der Gesellschaft und eine tiefe, schwere Müdigkeit, die, ich weiß nicht, ob ihr Hardy Hutter kennt, sie hat ein wunderschönes Lied, das heißt Imagnüm. Es gibt auch Schmied, der hat einen Witz gemacht, ein Bündner, Imag einfach nüm. Also viele Leute, stelle ich fest, in Gesprächen, sie sind müde geworden. Und darauf möchte ich näher eingehen, in dem Sinn, dass die Bibel Antworten darauf hat. Nachdem wir jetzt jahrelang von Kriegen und Katastrophen im Fernen hörten, uns an Nachrichten und Bilder gewöhnt haben, gibt es nun inmitten von Europa einen Krieg, gleich vor der Haustür. Ein Krieg mit massiven Folgen für die Welternährung und die Weltwirtschaft. Diktatoren zelebrieren sich öffentlich mit Pseudowahlen, mit Tricks und Fake News und unterdrücken brutal jede Kritik. Knapp 1500 Kilometer von hier weg. Das Vertrauen in die Demokratie ist vielerorts erschüttert und der Handelsdruck auf gewählte Politiker und auf unser ganzes Rechtssystem ist enorm. Die Zunahme gewaltiger Umweltkatastrophen geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Und dann, ja, dann kommen noch alle persönlichen Nöte des eigenen Lebens dazu. Und damit, liebe Geschwister, kommen wir dem Normalzustand immer näher. Es ist nämlich nicht so, dass die sehr gesegnete Zeit, welche wir alle bis anhin in unserem schönen Land verbringen durften, eine Selbstverständlichkeit und ein Normalzustand ist. Denn unsere Zeit im Moment spült mit erwähnten Tatsachen gerade an die Oberfläche, was wir oft und gerne verdrängen, nämlich dass Leid, Schuld, Tränen und Tod treue Begleiter des menschlichen Daseins sind. Das tägliche sinnlose Sterben, nur 2.500 Kilometer von hier, erschüttert unser Sicherheitsgefühl und je größer und je näher dieses Leid zu uns kommt, umso schwerer wird es jetzt zu unterdrücken, umso mehr merken wir, dass wir keinen Platz mehr unter dem Teppich haben. Und die Gesellschaft merkt trotz Wohlstand und Wohlergehen, dass die Götzen Geld und einfach gut sein irgendwie nicht ausreichen. Der Lack blättert ein wenig ab. Und in dieser inneren Unsicherheit, die dieses Leid weckt, stellt sich eine Frage: Wer ist schuld? Die Schuldfrage taucht ganz neu auf. Wie kam es dazu? Wer ist verantwortlich? Jemand muss zahlen. Jemand ist schuld. Und ist es nicht so, dass wir mit der Schuld meistens mal bei den anderen ansetzen? Unsere eigene Blindheit übersehen, unseren eigenen Balken im Auge. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Bibel fängt ganz früh damit an. Liebe Geschwister, ich möchte euch keine Angst machen. Aber gerade wir müssen und können darüber reden. Gerade wir wissen, dass Tod und Leid in diesem Leben mit dazugehören. Dass der Gastgeber, der Fürst dieser Welt, sein Umfeld eben gerade mit diesen Elementen gestaltet. Wir müssten genau wissen, dass es kein All-Exklusiv gibt. Und dass Leid, Elend und der Tod keine Ausnahme sind, sondern dazugehören. Und genau das bringt mich zum heutigen Predigttext. Wir bleiben im Kolosser. Ich habe gesehen, du hast auch Kolosser. Wir sind irgendwie, hängen wir da fest. Und zwar möchte ich Auszüge aus den zweiten Kapitel 1 bis 10 werde ich Auszüge vorlesen. Diejenigen, die eine Bibel bei sich haben, würde ich empfehlen, weil ich werde sehr beim Text bleiben. Und es ist hilfreich, wenn jemand eine möchte, kann er auch die Hand heben, es hat hinten noch, ich bringe sie sonst, oder jemand kann sie bringen. Mit Nachruf meine ich natürlich nicht den Bezug an einen Verstorbenen, also an Jesus in diesem Sinn verstorben, er ist auferstanden, sondern ich lehne mich da ganz an die Erinnerung ab. Ich möchte heute, wie ich gesagt habe, ganz auf Jesus alleine schauen. Wir möchten ein Stück seines Weges anschauen, sein Wirken und steigen dabei ganz am Anfang ein. Das Leben von Jesus war ja von Anfang an bedroht und gefährdet. Ich denke, es fängt schon an, was für ein Risiko Gott eingegangen ist, Dieter hat das mal ganz schön in einer Predigt gehabt, als er sich mit Maria und Josef einließ. Es war ja gar nicht sicher, dass die beiden Gottes Plan mit der Schwangerschaft und den verbundenen Schwierigkeiten, dass sie sich darauf einlassen. Die Volkszählung nachher zwingt sie dann, ja, für eine hochschwangere, nicht ungefährliche Reise von einer Woche durch unsicheres Terrain. Die Entbindung einer Erstgebärenden in einer Notunterkunft unter hygienisch äußerst schwierigen und ungünstigen Umständen war extrem risikoreich. Und kaum ist das alles geschafft, bedroht der machtbesessene Herodes das Leben des Kindes, sodass die junge Familie in kürzester Zeit in das weit entfernte Ägypten fliehen muss, auch das wieder eine strapaziöse Reise. Leid, Schuld, Verfolgung und Tod begrüßen und gefährden das Leben Jesus also bereits vor und bei seiner Geburt. Und wir wissen, sie bleiben ihm treu. Er taucht ein in unser Leid, in das Leid der Menschen. Er spricht offen Sünde an. Seine Botschaft vom Evangelium führt zu Konflikten mit den Führern des Volkes und zur dauerhaften und latenten Bedrohung seines Lebens. Und die ganze Zeit hindurch ist es ihm bewusst, dass er gekommen ist, um einen neuen Bund aufzurichten. Einen Bund, den er wissentlich mit seinem Blut und seinem Leid bezahlen wird. Er ist gekommen, um zu dienen und mit seinem Leben den Preis zu zahlen, welchen wir verlorene Schafe nicht bezahlen können. Und das ist ja gerade der Sinn seines Kommens, dass Gott sich in der Person in all unser Elend hineinstellt. Und so leidet Jesus für mich und dich. Wird der Unschuldige verurteilt und kommt der Schöpfer selbst am Kreuz zu Tode. Und da ist es ja genau diese Botschaft, noch heute, genau wie damals, die ist äußerst umstritten. Denn wisst ihr, sie zeigt uns auf, dass wir Menschen Hilfe brauchen und Erlösung. Und das hören wir nicht gerne. Das kratzt an unserem Selbstgefühl, erschüttert die Fundamente unseres Egos und rüttelt an vielen und selbstgemachten Gottesbildern. Da diese Diskussion, diese Gedanken bereits in den frühen Gemeinden ein Thema waren, habe ich diese Ausschnitte heute ausgewählt und werde diese jetzt vorlesen. Zweites Kapitel, Kolosserbrief, die Verse 1 bis 3 und die Verse 6 bis 10. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wie ihr nun den Herrn, Christus Jesus, angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Herr, ich möchte dir danken für das Wort, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, Herr, ich möchte dir auch danken für die, die nicht kommen konnten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns offene Ohren gibst, dass wir unser Herz beschneiden lassen, Herr, und dass dies Wort wirkt an uns. Heilige sei der Wahrheit, Herr, dies Wort ist Wort. Amen. Ah, Franziska ist nicht da. Kolossea war eine reiche Stadt im Süden der heutigen Türkei. Es war eine blühende Metropole. Sie hatte einen florierenden Handel mit Wollindustrie. Und ebenfalls lag sie strategisch günstig, Nähe von Laodicea, also einfach um ein Bild zu geben, und einer wichtigen Handelsroute zwischen Ephesus und dem Euphrat. Paulus selbst hatte Kolossäe nie besucht, aber es geht aus dem Text, und auch wenn man die Perikope vorher und nachher ein bisschen liest, Paulus hat dieses Brennen in den inneren Geweiden, er kennt die Leute nicht. Um nochmals auf den Text, ich will euch nämlich wissen lassen, in 1, alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, er brennt für diese Leute, obwohl er sie nicht kennt, weil er brennt für diese Gemeinde. Und es ist ihm ein Riesenanliegen, dass diese Gemeinde beschützt wird, dass sie weiterkommt in der Heiligung. Und es ist so, dass die Gemeinde ursprünglich von Epaphras gegründet wurde. Dieser besucht Paulus auch einmal im Gefängnis und er erzählt ihm von den Schwierigkeiten, von den Einflüssen. Das ist unsere Ausgangslage ein wenig. Er hört Paulus und aus diesem Grund schreibt er diesen Brief an die Gemeinde, um sie darauf aufmerksam zu machen, was ist der Kern? Es gibt natürlich noch ganz viele Stellen im Kolosser. Ich habe mich jetzt wirklich in Kapitel 2 auf das Kernaussage beschränkt. Denn er sieht sie von verschiedenen Seiten gefährdet. Einigen Gläubigen mit jüdischen Wurzeln ist Jesus einfach nicht handfest genug. Sie fordern mehr Regeln und Riten. Anderen von der sogenannten Gnosis, das ist die, die eher von der Erkenntnis beeinflusst ist, ist Jesus nicht spirituell genug. Sie suchen höhere Erkenntnis durch Askese, Visionen, Beachtung der Geister- und Engelwelt. Wieder anderen ist das Evangelium nicht intellektuell genug. Sie suchen Philosophie und menschliche Überlieferung. Und vielleicht merkt ihr es, diese Kritiken tönen doch heute kein bisschen anders. Wenn ihr klar und deutlich von Jesus und dem Evangelium redet, schlagen euch ähnliche Töne und Stimmen entgegen. Und so wollen wir heute gemeinsam schauen, wie Paulus mit solchen Kritiken umgeht, argumentiert, und wir wollen gemeinsam über 3 Punkte nachdenken und daraus lernen. Das erste, die Fülle Christus, zweitens die Herrschaft des Christus und drittens den Glauben an den Christus. Die Fülle in Christus. Für Paulus dreht sich alles um Christus und nur um Christus. Er hatte als junger, feuriger und hochbegabter Mann alle Energie daran gesetzt, um Gott zu erkennen und zu gefallen, indem er etwas erfüllt, nämlich das Gesetz Gottes. Als ihm dann aber der auferstandene Jesus begegnet, begreift Paulus plötzlich, es ist umgekehrt. Nicht er muss etwas erfüllen, sondern in Jesus ist Gottes Fülle da. Und von nun an will er Jesus bekannt machen. Und so ringt er darum, dass die Gemeinde in allem zu umfassender Einsicht kommt, tiefer und näher zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Seine Sprache überschlägt sich förmlich hier im Text, wenn wir es nachlesen. Denn wörtlich müsste man hier übersetzen, dass die Gläubigen hineinkommen in allen Reichtum der vollen Überzeugung des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Mehr Fülle ist nicht möglich. Ich weiß, das sind viele Worte, lest es nach. Ich wiederhole nochmal, dass die Gläubigen hineinkommen in allen Reichtum der vollen Überzeugung des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und dieses Geheimnis ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In ihm ist alles, was existiert, alles, was wir sehen und nicht sehen, und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt geht es darum, diese Fülle zu entdecken. Einsicht Weisheit und Erkenntnis dienen dabei nicht der Befriedigung unserer Neugier. Genauso wenig wie das Anhäufen von Wissen, welches getrieben von dem Gedanken, mit diesem Wissen Gott zu begreifen und ihn so für unsere Interessen nutzbar zu machen. Weisheit steht in der Bibel im Zusammenhang mit Recht, Gerechtigkeit und einem Gott wohlgefälligen Leben. Erkenntnis meint kein abstraktes theoretisches Wissen, so ein Durchschauen des Willen Gottes, als ob wir Gott damit in den Händen hätten. Erkenntnis ist beziehungsorientiert und sie dient dazu, das Leben mit meinem Nächsten, meinem Gegenüber zu gestalten. Einsicht, Weisheit und Erkenntnis haben in der Bibel mit der Nähe zu Gott zu tun. Sie wollen uns in ein Leben führen, das von der Fülle Gottes und Christus durchdrungen ist. Und das Wesen dieser Fülle bringt Johannes in Kapitel 1, Vers 16 auf den Punkt: Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Jesus markiert das Ende unseres Verlorenseins und unserem Frömmigtun. Wenn Paulus sagt, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, so steht Fülle im damaligen Kontext für Vollkommenheit und für Gott selbst. Für mich theoretisch, aber nicht ganz fassbar. Denn nach dieser Fülle streben und strebten alle religiösen Führer auf diesem Erdball. Damals wie heute. Und doch ist sie nicht in irgendwelchen spirituellen Übungen zu finden, sondern sie begegnet uns im menschgewordenen Gott, Jesus Christus. Das ist das Zeugnis der Schrift. Wahrer Gott vom wahren Gott. Eines Wesens mit dem Vater. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist so Mensch geworden. In Jesus kommen Gott und Mensch zusammen, ist Gott zum Greifen nahe. Ein Gott zum Anfassen und doch verborgen, geheimnisvoll versteckt in menschlicher Gestalt. Der in Jesus verborgene Gott nimmt von der Hilflosigkeit des Kindes in der Krippe bis zur Hilflosigkeit des Mannes am Kreuz ganz an unserem Menschsein teil. Er kennt die Freude des Feierns. Er kennt den Verzicht des Fastens, die Not der Trauer, die Qual der Schmerzen und die Angst des Todes. Und in all dem scheint das Wesen und die Fülle Gottes durch. In seiner Nähe und seiner Gnade. Der zweite Punkt, die Herrschaft des Christus. Paulus nennt Jesus den Christus, den Herrn. Christus ist hier nicht einfach ein Name oder eine Bezeichnung, sondern es ist ein Titel, es ist eine Amtsbezeichnung. So wie die Hirten es von den Engeln hörten: Euch ist heute ein Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Christus heißt Gesalbter, auf Hebräisch heißt das, du weißt es, das ist gemein, Messias. Das ist der Titel des von Gott verheißenen Herrschers, der für Israel und für die ganze Welt das Friedensreich aufrichten wird. Das Alte Testament ist voll von Verheißungen auf den kommenden Messias. Einen solchen erwarteten die Menschen zur Zeit Jesus. Es war ihnen ja auch versprochen worden. Im Jesaja finden wir als den Trost Israels und die Erlösung Jerusalems. Und das alles inmitten von einer brutalen Fremdherrschaft durch die Römer und in bitterer Not und Armut. Und wir wissen, doch in Jesus kommt dieser Messias ganz anders als erwartet. So wie die Fülle Gottes in Jesus menschlicher Gestalt verborgen ist, so ist es eben auch seine Herrschaft. Die Menschen erleben seine Wunder, bekennen so etwas noch nie gesehen zu haben und fragen erschrocken, wer ist das? Und doch wenden sich viele ab. Sie hören, dass er mit Vollmacht lehrt und nehmen doch Anstoß, wenn er Gott seinen Vater nennt. Oder wenn er ihnen unverblümt und direkt ins Gesicht oder in Gleichnissen die Wahrheit über sie selbst aufzeigt. Dieser Zwiespalt, der zieht sich weiter durch bis zu der Gerichtsverhandlung, wo der hohe Priester Jesus in Matthäus 26 bei dem lebendigen Gott beschwört und anschreit, ob er Christus, der Sohn Gottes, sei. Und der, nachdem Jesus dies bejaht, ausflippt, sein Gewand zerreißt und ihn zum Tode verurteilt. Noch am Kreuz spotten sie unserem Heiland. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er vom Kreuz hinunter, damit wir sehen und glauben. Was wäre aber passiert, wenn er dieses getan hätte? Hätte er nicht dann sie verurteilen müssen? Jesus aber will nicht Herzen bezwingen, sondern Herzen gewinnen. Nämlich genau so, wie der mit der Kreuzigung beauftragte römische Hauptmann erschrocken erkennt und bekennt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Warum aber nennt Paulus ihn angesichts dieses schrecklichen Todes am Kreuz das Haupt aller Macht und Gewalt? Sieht so etwa ein Herrscher aus, ein König? Jesu Tod am Kreuz ist die Erfüllung seines Lebens. Im Philipperbrief beschreibt es Paulus folgendermaßen, dass obwohl er Gott gleich war, nicht daran festhielt, sondern den Menschen gleich wurde, sich erniedrigte und Gott gehorsam war bis zum Tode, ja, am Tode am Kreuz. Und genau darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesus und jeder Mund bekennen muss: Jesus Christus ist der Herr. Indem Jesus beweist, dass Gott es wert ist, ihm zu vertrauen und zu gehorchen, hat er Satans Macht gebrochen. Durch diesen Gehorsam hat Jesus der Sünde die Macht genommen und durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod entzaubert und endgültig vernichtet. So sagt Paulus: Jesus hat die Mächte und Gewalten dieser Welt entkleidet, er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. So ein ganz anderer, viel weitreichender Sieg, als die den Menschen damals, aber auch heute, von einem Messias erwarten. Der dritte Punkt vom Glauben an den Christus. Weder die Fülle in Christus noch die Herrschaft des Christus nützen uns irgendwas, wenn wir dazu keinen Zugang haben. Dieser Zugang liegt allein im Glauben. Wir haben nicht mehr als das in der Hand, aber auch nicht weniger. Und darin, liebe Geschwister, unterscheiden wir uns nur unwesentlich von den Menschen zur Zeit Jesu. Ja, Maria, Josef, die Hirten, die hatten die Engel Gottes vernommen. Doch waren sie frei, das Geschehen zu glauben oder es für eine Wahnvorstellung zu halten? Ja, die 5000 Männer waren satt geworden von dem Brot, das Jesus vermehrt hatte. Dennoch gingen sie ihre Wege, als ihnen die Worte Jesu zu hart wurden. Auch wir haben Ahnungen und Erfahrungen, die auf Gott verweisen. Doch wie in einer Beziehung zwischen Menschen, wo wir einander lieben, gibt es auch in der Beziehung zu Gott keine unumstößlichen Beweise, wohl aber Erweise der Echtheit und Glaubwürdigkeit Jesu. Letztendlich sind wir frei zu entscheiden, will ich so leben, als ob es Gott gäbe, als ob Jesu wahr ist, oder wie wir in der Jahreslosung haben, ein Gott, der mich sieht. Will ich ihm ganz vertrauen, mein Leben ihm gänzlich anvertrauen? Paulus erklärt den Kolossern hier, wie das geht. Er sagt zu ihnen: Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm, verwurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. In unserem Rückblick sehen wir Maria, Josef, den Hirten und alle Beteiligten, dass sie Jesus nicht nur als Kind empfangen haben, sondern als den Christus, den Herrn. Wer das tut, wer Jesus in seinem Leben aufnimmt, der wird, wie wir vorher im Johannesevangelium gehört haben, Gottes Kind und darf die liebevolle Zuwendung des himmlischen Vaters genießen. Und er darf von und mit diesem Vater lernen, das Leben zu gestalten, in ihm zu wandeln, sagt Paulus. Und ich hoffe jetzt, dass jeder hier im Saal diese Zusage mit einem innigen Ja beantworten kann. Und falls du kein Ja hast, falls du nicht sicher bist, so sprich mit jemandem. Sprich Geschwister an. Mach dich auf den Weg. Lass dein Herz beschneiden. Wenn ich zu Hause auf meine Enkel schauen darf, ich darf das, das ist ein Geschenk. Wir haben Zwillinge, Jan hat Zwillinge, dann sieht man, wie diese mit festem Blick auf die Erwachsenen ihren Radius immer mehr erweitern. Also es ist immer der Blick auf den Vater, also sind, bei den Zwillingen ist es ganz speziell, die eine ist ganz wild, die andere ist eher vorsichtig. Und dann schauen sie immer auf die Eltern und dann sagen sie, ja, der lässt mich, und dann springen sie los, dann gehen sie irgendwo weit weg und dann haben sie Freude, wenn man nachher hinten nachjagen muss. Und so ist es ja auch mit unserer Bindung zu Gott. Auf dieser Vertrauensbasis beginnen wir in einer sicheren Bindung Wurzeln und Halt zu haben. Wie bei den kleinen Kindern werden wir gefestigt und wir werden tragfähig. Und darum schreibt Paulus so oft, dass wir in Christus, mit Christus und durch Christus leben sollen, weil nur diese Bindung uns die Festigkeit gibt, die wir brauchen. Neben dieser persönlichen Seite hat diese Bindung aber auch noch einen Rahmen, so eine Art Grundregeln des Miteinanders, so eben wie jede andere Beziehung auch. Und da erinnert Paulus die Kolosser hier, wenn er sie mahnt, so zu leben, wie sie gelehrt worden sind. Und es schockiert mich immer wieder an diesen Stellen, es ist nicht die einzige, wie schnell diese Urgemeinden allem Einstand nach bereits am Abweichen oder Aufweichen der Lehre der Apostel war. Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht Christus gemäß. Der Glaube an Jesus, die Nachfolge Jesu, basiert nicht auf emotional intuitiven Impulsen. Die haben ihren Platz. Doch schweben diese nicht einfach im luftleeren Raum und treten willkürlich und nebulös in unser Leben. Solche Impulse müssen sich messen lassen an dem, was Gott im Geist als seinen guten Willen in der Bibel offenbart hat. Und das erfordert gründliches Forschen und saubere Auslegung. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, kommt die Beziehung zum anderen, zu den anderen zum Zuge. Das Miteinander in der Gemeinde, dem Hauskreis, in der Familie und in der Ehe. Es ist kein Muss. Es ist ein Hunger, der uns treiben sollte. Mit diesem Ziel, wie Paulus es schreibt, das Endziel, das nämlich ihre Herzen getröstet seien und in der Liebe verbunden und es in allem zu umfassender Einsicht komme, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Was ist Christus? Nachfolge Jesu ist kein Einzelkämpfer-Dasein. Wir brauchen einander. Auch wenn wir oft schwierige und gegensätzliche Ansichten und Meinungen bei der Nachfolge vertreten, so sollen wir doch letzten Endes immer in seiner Liebe verbunden bleiben. Denn keiner von uns verfügt über alle Erkenntnis und hat die Wahrheit für sich gepachtet. Wir alle brauchen den Trost, die Ermutigung und diese Verbundenheit in seiner Liebe. So reift nämlich unser Glaube im Wechselspiel zwischen unserer Jesus-Beziehung, der Beziehung zu den Geschwistern im Glauben und der Gemeinde. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass uns die Realität von Leid, Schuld und Tod trotz vermeintlich geschlossenen Augen in unserem Alltag immer deutlicher wird. In Jesus hat Gott sich in diese brutale und verlorene Realität ganz hineingestellt. Er hat an unserer Schuld gelitten und ist für unsere Schuld gestorben. Er hat uns so die Tür der Vergebung weit geöffnet, uns zu einem neuen Leben in der Beziehung zu Gott geführt. Ewiges Leben nennt die Bibel das. Aber noch immer ist die Fülle Christi, die Herrschaft Christi, verborgen. Doch wer Jesus vertraut, der bekommt schon jetzt, heute, einen Vorgeschmack von dieser Fülle und Herrschaft. Noch aber leben wir im Glauben und auf Hoffnung hin, in der Wartung, dass diese Fülle und Herrschaft in Christus dereinst zur Vollendung kommt. Und darauf warten wir. Maranatha, Herr, komme bald. Amen.